So, dann grüße ich euch. Guten Morgen. Jawohl. Ich habe schon mal gesagt, der Eindruck ist, je öfter man das fragt, umso besser wird der Morgen. Ja, beim ersten Mal ist noch Guten Morgen, beim zweiten Mal schon ein bisschen mehr. So, ich hoffe am Ende der Woche, dass die Morgens immer besser werden und ihr immer munterer werdet. Ich bin froh gewesen, vorhin bei der ersten Einheit dabei zu sein, Heinz zuzuhören, und ich dachte mir ein paar Dinge. Das Erste, was ich gedacht habe, so schnell kann man in ein Thema hineinkommen. So. Hab schon was gelernt. Ohne große Einleitung, zack, zack, ein, zwei Sätze und er war drin. Sag ich, okay. Das Zweite dachte ich, nachdem ich gehört habe, was er gesagt hat, voll gut, dass er immer vor mir dran ist. Weil in gewisser Weise macht er die Einleitung und dann kann ich sie mir sparen. Vieles von dem, was ich da gehört habe, hat in meinem Herzen Widerhall gefunden. Und vor allem dieser erste Satz, die Dinge zu Ende denken, das trifft sehr, sehr auf das zu, was ich mit euch vorhabe zu tun, nämlich einen Hebräerbrief durchzuarbeiten. Und ich habe das immer anders, also ich formuliere es etwas anders. Und falls fast mühlenartig lehre ich und predige ich das den Schülern, denen ich das beibringen darf, ich sage immer, den ganzen Weg gehen. Wir müssen immer den ganzen Weg gehen. Wir dürfen nicht auf der Hälfte stehen bleiben. Oder was ich immer gern sage, es ist zu kurz. Wenn wir bestimmte Dinge aus der Bibel betrachten, über bestimmte Dinge nachdenken, dann sind viele Dinge einfach zu kurz. Und wir gehen eben nicht den ganzen Weg. Von daher, Heinz, vielen Dank für die Vorlage und für die Vorarbeit, für mich war das eine gute Vorarbeit, mich selbst nochmal drauf auszurichten, für das, was eben ich auf dem Herzen habe. Wir haben, wie gesagt, den Hebräerbrief. Und ich bin gespannt, wie wir da eben durcharbeiten können, durchgehen können. In der letzten Mini-Bibelstunde habe ich versucht, eine Einleitung zu geben, euch einen Überblick über diesen Brief zu geben. Und ich mir, so wenn ich so die Runde hier übersehe, nicht alle waren da, aber doch einige waren da. Und in der ersten Einheit jetzt, die ich habe, möchte ich mit euch eine kurze Wiederholung, so kurz wie ich nur kann, so prägnant wie ich nur kann. Ich nehme euch nochmal hinein in den Brief. Was ist das Anliegen? Wie wird er aufgebaut? Ich zeige euch meinen groben Überblick, diesen ganzen Kontext, sodass wir den ganzen Weg da eben auch gehen können in dem Brief. Und wenn das fertig ist, dann steigen wir in Kapitel 1 und 2 ein. Und wenn wir den durchhaben, dann vielleicht auch 2 und 3. So, das ist der Plan. Und so weiter und so fort. Genau. Also, von daher steigen wir dann sofort ein. Um was geht's? Am besten ist es und am einfachsten ist es, wenn man einen Brief der Bibel studiert und der Autor einem selber sagt, was sein Anliegen ist. Das liebe ich. Und es gibt Briefe, da steht's drin, manchen Briefen muss man sich das etwas härter erarbeiten, um rauszufinden, was ist die eigentliche Absicht des Autors und was will er eigentlich mit diesem Brief uns sagen. Hebräerbriefschreiber sagt's und von daher muss ich nicht viel spekulieren. Ich nehme euch da gleich hinein, Kapitel 13, Vers 22. Das ist seine Aussage und wir wollen kurz über die nachdenken. Und das nimmt uns sofort in den Brief hinein. Um was geht's eigentlich? Kapitel 13, Vers 22 im Hebräerbrief. Dort schreibt er am Ende von diesem Brief: Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe ja euch kurz geschrieben. Herrlich. Allein nur dieser zweite Satz ist herrlich. Dieses kurz geschrieben, arbeiten wir jahrelang an diesem kurz geschrieben. In ähnlicher Weise sagt der Apostel Paulus es ja auch in Epheser: Ich habe euch ja kurz meine Erkenntnis kurz wiedergegeben, Epheser Kapitel 3, so ist es auch. Die 13 Kapitel waren für ihn kurz angerissen von den Dingen, die er eigentlich der Gemeinde sagen möchte. Und das ist eine Fülle an kurz. Aber was ist das, was er da kurz geschrieben hat? Was ist sein Anliegen? Ein Wort der Ermahnung. Und darum geht's. Der Hebräerbrief ist ein Wort der Ermahnung. Und dieses Ermahnen kommt von dem Parakaleo, das ähnlich in anderen Stellen des Neuen Testaments, wenn dieses Ermahnen ist, dieses Bitten, Trösten, Einladen, es ist ein Ringen, es ist weniger von oben herab zu sagen, okay, bestrafen und hier, wie kannst du nur, das ist wirklich ein tiefes Anliegen eines Hirten an der Gemeinde und er hat Sorgen, er hat große Sorgen und der Zustand der Gemeinde veranlasst ihn, diesen Brief zu schreiben und er sieht sich veranlasst, sie zu ermahnen, zu bestimmten Dingen. Und ich gehe mit euch schon ein erstes Mal komplett durch den Hebräerbrief jetzt durch. In 1-2 Minuten oder 3-4 Minuten oder 5-6 Minuten. Wir gehen einmal ganz kurz durch, wirklich, und erstmal mal wahrnehmen, was ist, was ist so wichtig oder was, wodurch sieht er sich so notwendig gedrängt, sie zu ermahnen? Die erste Ermahnung oder der erste Grund finden wir in Kapitel 2, Vers 1. In Kapitel 2, Vers 1 sagt er, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das ist eine große Sorge. Damit startet er. Das, was vorher steht, gucken wir uns an, wie das Ganze aufgebaut wird, thematisch und inhaltlich, das gucken wir uns miteinander an. Aber erstmal das Anliegen wahrnehmen. Worum sorgt er sich so sehr? Er hat große Sorgen, dass die Gemeinde das eigentliche Ziel verfehlt. Und das ist sehr dramatisch, oder? Es gibt nichts Schlimmeres als das. Das Eigentliche, um was es eigentlich geht, dass man das nicht erreicht. Man kämpft sich, man arbeitet, man dient, man lebt, man glaubt und am Ende steht man mit leeren Händen da. Das wäre sehr frustrierend. Und ob das jetzt Paulus ist oder ein anderer, mal dahingestellt, darüber haben wir in der Einleitung etwas nachgedacht, wer das geschrieben hat. Lassen wir uns einfach sagen, dass es ein Hirte der Gemeinde ist. Der hat eine große Sorge, sagt, dass die ganze Arbeit und ganze Mühe und all das vergeblich ist, weil sie zwar knapp, aber am Ziel vorbei. Warum? Das müssen wir miteinander anzuschauen. Warum kommen sie oder worin liegt die Gefahr, das Ziel zu verfehlen? In Kapitel 4, Vers 1 gibt er uns einen weiteren Grund. Und wir merken, jedes Mal, wenn ich euch einen Satz oder ein Anliegen euch vorlese, der Hebräerbrief ist spiralförmig. Das ist keine klassische Gliederung, das ist kein drei Punkte oder so, sag ich mal, im griechischen Denken verankert. Das ist sehr stark im hebräischen Denken verankert und das dreht sich im Kreis. Deswegen liegt es mir selber. Ich bin zwar kein Hebräer, aber egal. Aber irgendwie von meinem Wesen bin ich mehr ein Hebräer. Ich wiederhole mich oft. Und drehe mich oft im Kreis, für manche verwirrend, aber es hat ein System. Nicht für alle durchschaubar, ich weiß. Ja, bei mir alles logisch im Kopf und mir wird es nicht schwindelig, manchen schon. Spätestens, wenn ihr rausgeht zum Kotzen. Der eine andere macht das und kotzt dann über mich, aber das ist eine andere Sache. Der Hebräerbrief schreibt, und ich folge dem, er greift ein Thema auf und geht und dreht nochmal eine Runde und wird immer tiefer, präziser und irgendwann mal weiß man, okay, darum geht's. Und wie gesagt, sein Anliegen ist, ich muss sie ermahnen, damit sie das Ziel erreichen. Er hat große Angst, dass auf diesem Weg, auf dieser Pilgerschaft, einige zurückbleiben. Schaut mal Kapitel 4, Vers 1, nur als Beispiel, ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Das ist eine große Sorge. Und in dem ganzen Kontext werden wir sehen, er hat das Bild des Volkes Israel vor Augen. Auch sie haben ein Ziel, auch sie laufen auf dieses Ziel zu. Sie haben eine Verheißung, sie haben ein Erbe, einen Ruheplatz, wo sie endlich zur Ruhe kommen können. Und er sagt, wie viele von denen haben dieses Ziel erreicht? Wie viele sind da eigentlich angekommen? Und erschreckenderweise nicht viele. Und diese Sorge, die gleiche Sorge beschäftigt ihn, den Schreiber des Hebräerbriefes, und sagt, ich habe Sorge, dass einige von euch auf der Strecke bleiben, wenn ihr nicht das tut, was es eigentlich geht. Darf ich so sagen, wenn ihr nicht den ganzen Weg geht, wenn ihr nicht konsequent seid, wenn ihr auf der halben Strecke stehen bleibt, das ist gefährlich. Das ist eine ganz große Sorge für uns. In Kapitel 4, Vers 14 wird uns die nächste Sorge deutlich. Er sagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Jetzt wird es ein bisschen präziser. Wo liegt die Verfehlung vom Ziel und wo droht die Gefahr, dass sie hinter diesem Ziel zurückbleiben. Sie lassen etwas aus den Augen oder sie verlieren etwas. Und zwar geben sie etwas preis. Und was geben sie preis? Das Bekenntnis. Ein Bekenntnis geben sie preis. Und zwar das Bekenntnis von Jesus Christus als dem hohen Priester. Da stehen sie in der Gefahr, da nicht zu Ende gedacht zu haben und da eben der Gefahr zurückzubleiben hinter dem, was eigentlich verheißen ist. Also diese Gefahr, sie geben das Bekenntnis ihres Glaubens preis. Das kriegt er mit, muss er schreiben, sagt, nein, ich will euch ermahnen. Guckt mal mit mir, Kapitel 5. Merkt ihr, wie schnell man durch den Hebräerbrief gehen kann? Kapitel 5, Vers 11, sagt er, darüber haben wir noch viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr träge geworden seid, im Hören träge geworden seid. So, das Ziel verfehlen. Warum das Ziel verfehlen? Er sagt, weil ihr das Bekenntnis aufgibt. Einige bleiben auf der Strecke. Warum? Ihr haltet nicht mehr fest an dem Bekenntnis. Und warum? Ja, weil ihr träge geworden seid. Darf ich sagen, faul geworden seid. Müde geworden seid. Und was zum Hören, zu dem Eigentlichen, auf das Eigentliche sich zu besinnen, das Eigentliche anzuhören, das Bekenntnis zu hören und zu verstehen. Ihr seid müde geworden, sich mit dem Beschäftigen, mit dem Wort Gottes. Es ist lästig für euch. Keine Zeit. Zu spät. Ja, gibt viele Dinge, die man sonst auch tun muss. Es gibt viele, viele, viele Gründe, warum man träge werden kann. Und er geht dann weiter und sagt, oh Freunde, wir könnten über solche herrlichen Dinge reden. Wir können über dieses Geheimnis, dieses Bekenntnis so tief hineinschauen. Aber ihr seid nicht mal in der Lage, so über die Basics irgendwie. Man muss permanent so über die einfachen Dinge reden, kein Wunder. Und weil ihr nicht geübt seid, weil ihr nicht gelernt habt, können wir gar nicht so die tiefen Bohrungen machen. Jedes Mal, wenn wir sie machen würden, würdet ihr kotzen. Warum? Das wäre zu schwer für euch. Man kann den ganzen Weg nicht gehen, weil ihr gedanklich gar nicht folgen könnt. Ihr müsst bei den einfachen Dingen bleiben, oder ihr wollt bei den einfachen Dingen. Wie bekehrt man sich? Was ist die Taufe? Ich finde sowieso die Dinge, die ihr aufzählt, die so einfach sind, sind für uns manchmal schwierig. Das sind gerade die Dinge, die in Gemeinden die Spaltungen und all diese Dinge hervorrufen. Er sagt, das sind Basics. Das müssen wir doch langsam lassen. Wir stehen in der Gefahr, zurückzubleiben, weil wir nicht weitergehen. Weil wir uns nicht genug Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen das hat. Weil wir über das Bekenntnis uns nicht genug Gedanken gemacht haben, welche Folgen es hat. Woher kommt es? Was ist und wohin geht es? Er hat ganz große Sorgen, dass die Gemeinde also im Träge müde geworden ist. Im Hören müde geworden ist. Und darum die Ermahnung, das ist Ziel der Ermahnung. Geht mal mit mir Kapitel 10, machen wir kurz einen Sprung. Kapitel 10, Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also der Gedanke wird weiter entfaltet. Weil ihr aber jetzt im Hören träge geworden seid, weil ihr euch damit nicht mehr beschäftigt, hat es Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf eure Zuversicht. Es hat Auswirkungen auf eure Hoffnung, auf euren Glauben. Ihr seid nicht imstande, mit Leiden und Schwierigkeiten in eurem Leben umzugehen. Wenn es darum geht, dass ihr euer Hab und Gut verliert, wenn es darum geht, dass ihr eure Gesundheit verliert. Ihr könnt mit diesen Dingen einfach nicht mehr umgehen. Warum? Weil ihr nicht fest gegründet seid und weil ihr müde geworden seid im Hören, weil ihr träge geworden seid und weil ihr das Bekenntnis aufgegeben habt. Darüber hat er ganz große Sorgen, dass sie ihre Belohnung letztendlich, die auf sie warten, dass sie preisgeben. Dass diese Belohnung gar nicht mehr vor ihren Augen steht. Dass ihnen andere Dinge wichtig sind. Wie gesagt, wie Gesundheit, wie ihr Hab und Gut und all diese Dinge. Aber dass das Eigentliche gar nicht mehr im Fokus steht. Das Ziel gar nicht mehr vor Augen steht. Der Berg Zion, zu dem man dann gekommen ist, wird er dann in Kapitel 12 und 13 dann entfalten. Aber das ist ganz, ganz stark. Er hat große Angst, sie berauben sich der Belohnung. So. Ein weiterer Grund, Kapitel 12. Was ist das Wort der Ermahnung? Ich lese ab Vers 1. Deshalb lasst uns auch, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und jede uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So, die Sorge, die er hat, ist, dass die Sünde sie sehr leicht, darum sehr umstrickt, weil sie nicht mehr den Fokus haben. Und warum? Weil sie nicht mehr auf Jesus schauen. Auf alles Mögliche wird geschaut, vor allem aufs Gesetz. Und darum werden wir sehen. Sie richten sich wieder und sie blicken wieder zurück zum Gesetz. Sie gucken wieder nach dem Lebensweise, nach dem alten Bund. Und sie verlieren Jesus aus den Augen. Und das bringt sie wiederum unter die Herrschaft der Sünde. Und so leicht umstrickende Sünde. Und er hat Sorge darum und sagt, lasst uns auf Jesus schauen. Eine Ermahnung. Das ist für mich fast, gleich komme ich zum Schönsten. Das ist meine Ermahnung. Lasst uns auf Jesus schauen. Die Gemeinde hat mit der Zeit vergessen, auf Jesus zu schauen. Auf alles Mögliche wird geschaut. Ich bin ein Gemeindekind. Ich bin aus der Gemeinde groß geworden, in die Gemeinde hineingeboren und die ganze Karriereleiter der Gemeinde durchgegangen, von Sonntagsschule und alle Pfadfinder und Teenie und Jugend. Ich weiß, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen und dass man in der Gemeinde aufwächst und das eigentlich gar nicht im Fokus hat. Ich bin in die Gemeinde hineingeboren, mit 22 habe ich mich bekehrt. Nein, andersrum hat Gott mich bekehrt. Mit 9 habe ich mich bekehrt, mit 22 hat er mich bekehrt. Und dann merkt man, wie man sich mit allem beschäftigen kann. Nur nicht mit dem Eigentlichen. Programme, Action, Freizeiten, alles Mögliche. Aber der Eigentliche gar nicht mehr im Fokus. Und da stand die Gemeinde vor großer Verführung. Auf die kommen wir auch noch mal gleich zu. Ein, zwei Sachen noch. Und dann Kapitel 13. Und wir sind schon am Ende vom Hebräerbrief. Und rein theoretisch bin ich fertig. Gut, oder? Also, wer sagt's? Ich krieg's nicht hin. Zack, durch den Hebräerbrief durch. Und das war erst nur das Wort der Ermahnung. Da musste noch das Wort der Ermutigung kommen. Also, Hebräer 13, ich lese ab Vers 13. Das kann man sich gut merken. Nur nebenbei, wenn ihr den Hebräerbrief lest und Kapitel für Kapitel und solche Formulierungen wie deshalb, lasst uns darum, die kommen ja immer wieder. Dann ist das die Ermahnung. Das ist das, was er eigentlich sagen möchte. Es ist nicht die klassische Predigt, wie wir sonst kennen, Drei-Punkte-Gliederung und am Ende die Anwendung. Das kennt der Hebräer-Briefschreiber nicht. Er sagt einen Gedanken, da kommt sofort eine Anwendung. Er sagt den nächsten Gedanken, dann bringt er sofort wieder in die nächste Anwendung. Und mit jedem Gedanken, mit jeder Vertiefung kommt sofort nochmal eine Anwendung, dass es sehr praktisch wird sozusagen. Das macht er immer wieder. Und das wird immer eingeleitet mit deshalb, darum, lasst uns, achtet darauf. Und das ist einer von diesen Deshalbs hier, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Allein das muss man verstehen, was das bedeutet, gell? Was bedeutet außerhalb des Lagers? Wo ist das außerhalb des Lagers? Was bedeutet Schmach tragen? Ich möchte euch kurz sagen, was er meint. Er sagt, ich habe Angst, dass ihr keine Leidensbereitschaft mehr an den Tag bringt. Dass ihr, weil ihr das eigentlich aus den Augen verloren habt. Weil ihr eure Belohnung, das Ziel aus den Augen verloren habt, weil ihr Christus aus den Augen verloren habt, habt ihr auch die Bereitschaft verloren, für ihn zu leben und für ihn zu leiden, den Weg zu gehen, den er gegangen ist, die Belohnung zu bekommen, die er bekommen hat. Ihr habt Christus aus euren Augen verloren und verliert man Christus aus den Augen, verliert man die Berufung aus den Augen, dann verliert man auch die Bereitschaft, Leid zu ertragen in dieser Welt. Und das ist die große Sorge, das zeichnete sich ab, die sehr junge, relativ junge Gemeinde von unserer Zeit aus, die so gut angefangen hat, die bereit war, so viel für Jesus zu tun und so viel für Jesus zu ertragen, begann zu murren und das Ganze zu hinterfragen und sagen, ist es wert und stimmt das überhaupt und ist es überhaupt wahr? Denn es kamen viele Irrlehrer und viele Lügner hinein und sagten, das passt alles gar nicht. Und haben sie sehr, sehr, sehr verwirrt. Und dann ist Jesus es wert? Ist das ganze Leiden wert? Und das ist die Ermahnung. Das ist die Ermahnung, denn seid bereit. Ich habe Angst, dass ihr nicht bereit seid, die Schmach auf euch zu nehmen und diesen Leidensweg in gleicher Weise zu gehen. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Und wo hat er auch noch Angst, was dann eben nicht da ist? was eigentlich sein soll. Dein und mein Leben. Ein Opfer. Und schaut mal, er sagt in Vers 15, Kapitel 13, und da bin ich schon dann durch. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. So keine Leidensbereitschaft. Wisst ihr, was dann fehlt? Opfer. Wir bringen jetzt keine Schlachtopfer dar. Keine Tiere müssen geschlachtet werden. Aber er sagt, lasst uns ein Opfer sein. Die Ermahnung ist, wir müssen ein Opfer sein für Gott. Das ist im Wesentlichen der Hebräerbrief oder das Anliegen des Hebräerbriefs. Und das ist der rote Faden, wenn wir sagen, was will er eigentlich erreichen mit diesem Brief? Eine Ermahnung an uns richten. Und ich glaube, diese Ermahnung tat nicht nur damals gut, sie tut uns heute immer wieder gut. In meinem Leben, manchmal mehrmals in der Woche, brauche ich immer wieder diese Ausrichtung, diese Ermahnung. Um was geht es eigentlich? Worauf kommt es eigentlich an? Wie macht er das? Und jetzt kommt ein weiterer Vers, und das ist mein Lieblingsvers im Hebräerbrief, der das auf den Punkt bringt. Wie bringt er das oder wie? Was brauchen wir, damit wir diese Ermahnung ernst nehmen und damit sie in uns Frucht bringt? Was ist die Hauptsache bei dem ganzen Brief? Wenn man es auf den Punkt bringen könnte, um was geht es eigentlich in diesem Brief? Was ist das Ziel? Schaut mal Kapitel 8. Ich mag diese Verse, warum? Weil die sagen es uns selbst. Bei manchen Dingen, wir saßen neulich in unserer Gemeinde und wir erarbeiten gerade unser Glaubensbekenntnis. Und ich bin so froh, viele, viele junge Brüder, das sind jetzt mehr junge als alte, die so brennen für Jesus und die wollen jetzt sagen, was glauben wir eigentlich? Und wir schreiben gerade ein Glaubensbekenntnis. Was glauben wir? Beginn mit einem 16-Jährigen und bis halt so etwas Ältere wie für mich. Ja, wir sitzen da. Und dann sprechen wir und dann sagen wir, okay, mit welchen Bibelstellen können wir das belegen? Und ich halte mich zurück und ich will das von den jungen Brüdern hören. Was wissen Sie schon? Welche Bibelstellen werden Sie bringen? Und dann bringen wir Bibelstellen und dann sagt einer, ja, aber das ist ja um drei Ecken gedacht. Und ich musste da echt laut lachen. Ich sage, ist unser Glaube um drei Ecken gedacht? Dass wir bestimmte Stellen zitieren würden, würden die anderen gar nicht so drauf kommen, weil man muss ja um drei Ecken denken, bis man zum Eigentlichen kommt. Ich liebe darum solche Stellen, bei denen man nicht um drei Ecken denken muss. Ich denke meistens um sieben Ecken, aber das ist hier auf den Punkt gebracht. Schaut mal, Kapitel 8, Vers 1. Kann man es besser formulieren? Die Hauptsache aber bei dem. So, was ist eigentlich die Hauptsache? Bei dem, was wir sagen, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Das ist die Hauptsache. Um was geht es in dem Hebräerbrief? Wie will er sein Anliegen, die Gemeinde zu ermahnen und so wieder auf den richtigen Weg und Spur zu bringen? Was bringt er? Was ist die Hauptsache bei allem? Wir haben einen Hohepriester. Das ist das Thema. Das ist es eigentlich im Hebräerbrief. Der Priesterdienst, der hohe Priesterdienst des Christus, darum geht's. Und den muss man betrachten. Dieses Bekenntnis muss man sich anschauen. Und was damit alles zusammenhängt, wie das entfaltet wird. Und je mehr wir das begreifen, was dieser hohe Priesterdienst Jesu ist, umso mehr werden wir fest im Glauben sein und werden bereit sein, letztendlich den ganzen Weg zu Ende zu gehen. Und da ist eben die Gefahr und da ist eben das Problem, dass die Christen nicht den ganzen Weg gegangen sind und stehen geblieben sind. Und zwar wo? Im alten Bund. Und nicht nur da stehen geblieben sind, sie sind wieder zurück. Die haben sich zurückführen lassen. Sie haben sich verwirren lassen. Und sie haben Zweifel bekommen über diesen Hohepriesterdienst Jesu. Weil nicht wenige in die Gemeinde gekommen sind und gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wie könnt ihr diesen Jesus anbeten? Wie könnt ihr ihn lieben, ihn verehren, sagen, er ist Gott, wenn er doch ein Mensch war? So, die Argumentation ist folgendes. Darf man Engel anbeten? Und die würden alle sagen, natürlich nicht. Ja, aber wie könnt ihr Jesus anbeten, wenn er doch niedriger als die Engel war? Und sie wüssten sogar, welchen Psalm sie denn zitieren würden, gell? Weiß jemand, wo das steht? Dass Jesus etwas niedriger war als die Engel. Psalm 8. Ratet mal, wer ihn zitiert. Der Hebräerbriefschreiber. Kommen wir dazu. Ja. Er sagt, ihr könnt Jesus nicht anbeten, er ist niedriger als die Engel. Und dann sagen sie, ja, wie komisch. Haben sie angefangen, darüber nachzudenken. Haben sich verwirren lassen. Dann haben sie gesagt, ihr sagt, er ist euer Hohepriester. Das kann ja gar nicht sein. Wisst ihr, was braucht man, um ein Hohepriester zu werden? Aus welchem Stamm muss man kommen? Ja, dann sagt er, ja, sag mir mal, aus welchem Stamm kommt Jesus? Und ich sage, aus Juda. Ja, wie geht das denn? Und dann saßen sie wieder da und dachten, Mensch, haben wir uns da so ins Box, wie sagt man das? Jagen lassen, jawohl. So, oh, das stimmt, wie geht das eigentlich? Und dann muss er argumentieren und sagen, nein. Dann muss er es erklären mit den Engeln, dann muss er erklären mit seiner Abstammung und er muss dann zeigen, was ist eigentlich der Hohepriesterdienst von Aaron und er muss sagen, was ist aber der Hohepriesterdienst von Jesus und dann muss er sagen, was ist das Bessere? Und dann, das ist der Weg und die haben sich immer wieder von dem Bekenntnis abbringen lassen, die haben sich immer wieder durcheinander bringen lassen, von dem Eigentlichen, um was es eigentlich geht. Und so geht es durch und durch und sie haben alles in Frage gestellt. Und haben sie verführt, ich sage es noch einmal, zurück nach Jerusalem, zurück zum Tempel, zurück zu den Opfern, zurück zum Gesetz. Die sind nicht nur stehen geblieben, sie sind zurückgegangen. Aber Stillstand ist Rückgang, ist so. Und das ist die ganz große Gefahr. Darum sorgt sich der Hebräerbriefschreiber und schreibt uns diesen Brief. Und dann sagt er, und ich gebe euch schon mal zwei wichtige Dinge, die man verstehen muss, zumindest. Ihr müsst wissen, wie ich sie sehe, damit ihr das, was ich auslege, mir zumindest nachfolgen könnt. Ob ihr das bejaht, ist eine andere Geschichte. Aber zumindest, dass ihr meine Logik darunter versteht. Der Hebräerbriefschreiber sagt Folgendes. Das alles, was früher war, sind Schatten und Bilder. Das ist nie das Eigentliche gewesen. Und darf ich das nochmal jetzt aufgreifen? Ihr müsst den ganzen Weg Gottes gehen. Ihr müsst seine Gedankengänge verstehen. Ihr müsst nachvollziehen, wie er sich offenbart. Auf welche Art und Weise er sich erklärt, wie er Dinge vollbringt und wie er Dinge zum Ziel bringt. Eins der häufigsten Wörter im Hebräerbrief ist Telos, Ziel, vollkommen. Wie bringt Gott etwas zum Ziel? Und er sagt, es gibt eine Offenbarung Gottes und er spricht und zeigt uns Dinge in Schatten und Bildern. Aber diese Dinge sind nie das Eigentliche gewesen. Die sind immer nur Dinge, die hinführen, die uns Dinge erklären, die uns Dinge veranschaulichen. Und dann kommt das Eigentliche. Und wir müssen uns an dem Eigentlichen festhalten und nicht an Schattenbildern. Zwei Verse dazu, die das belegen. Kapitel 8, ich lese vielleicht ab Vers 3. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser, das ist unser Jesus, etwas hat, das er darbringt. Also sie mussten was mitbringen, Jesus musste auch was mitbringen. Er sagt, das ist ein Bild. Und dann sagt er, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre nicht einmal Priester, richtig. Ja, warum? Ist ja klar. Da gibt es einen anderen Dienst. Weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Das heißt, der ganze Priesterdienst, der ganze Opferdienst, der aaronitische Priesterdienst, sagt er, ist nur ein Schatten und ein Bild. Und jetzt ganz ehrlich, ganz naiv gefragt, was ist besser? Ein Schatten oder die Realität? Und wisst ihr, was die Gefahr ist? Dass die Christen lieber die Schatten mögen als die Realität. Sie lieben die Schatten, sie kämpfen für die Schatten, sie sterben für die Schatten, sie spenden für die Schatten. Und sie wollen Schatten aufbauen wieder. Abgesehen davon ist es schwierig, einen Schatten aufzubauen. Aber sie vergessen, sie haben das Eigentliche, der die Schatten wirft, nach Kolosser Kapitel 2, der Christus, der Leib des Christus, die haben ihn aus dem Augen verloren. Sie lieben nicht mehr, der die Schatten wirft, sie lieben die Schatten und bleiben daran und kommen immer wieder zurück, wie nach Petrus, die Schweine und die Hunde zu ihrem Kot und was auch immer. Das ist die große Gefahr. Also das, was wichtig ist, wir haben Schatten und Bilder und von da müssen wir weitergehen. Wir müssen konsequent durchgehen. Kapitel 10 noch und Vers 1. Vers 1, sehr klar, sehr klar. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. Das Gesetz, so heilig und gerecht und gut es ist und so von Gott gegeben ist, es ist nur ein Schatten und nicht der Dinge selbst. Das darf ich so sagen, es ist nicht das Eigentliche. Das trauen sich ja viele Christen nicht mal zu sagen. Und darum bin ich so froh für den Hebräerbrief, dass er solche Sätze bringt wie, wo findest du, links unten bei mir. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Das würde ich mich niemals trauen, das so über das Gesetz zu sagen. Schwachheit und Nutzlosigkeit. Gut, dass der Hebräerbriefschreiber das schreibt. In Bezug auf das, in Bezug auf die Vollendung, in Bezug auf das Ziel, ist das Gesetz schwach und nutzlos. Wozu ist es aber gegeben? Und das ist genau die Frage. Ja, warum hat Gott das alles dann gemacht? Warum hat er die Engel gemacht? Warum hat er Mose? Warum das Gesetz? Warum den Tempel? Warum die Opfer? Einfach, warum? Das ist doch nicht sinnlos, was da Gott gemacht hat. Du kannst doch nicht sagen, Gott hat was Sinnloses gemacht. Und daher argumentiert der Hebräerbriefschreiber und sagt, geht den ganzen Weg. Guckt euch die Schatten an und zeigt, guckt an, warum sie gegeben worden sind, zu welchem Zweck. Und dann geht zu dem Zweck, geht weiter, geht darüber hinaus. Das ist das große Anliegen. Die Hauptsache, was im Hebräerbrief steht, Jesus als der Hohepriester. Das ist vom Schwerpunkt. Wann ist die Pause? Jawohl, ich bin in der Zeit. Ich bin in der Zeit. Er bei mir, Entschuldigung, links unten ist hier bei mir. In Hebräer 7, Vers 18 und 19. Ja, da ist es bei mir links unten. Ja, ist gut. Wenn ihr die gleiche Bibel habt wie ich, dann findet ihr es auch dort. Ich habe euch schon mal gesagt, ich bin da geografisch unterwegs. Zahlen sind nicht mein Ding. Aber wenn ich mein Auge zumache, dann weiß ich, wo es meine Bibel ist. Und das reicht mir. Dann finde ich es. Okay, das kann sein, dass es jetzt ein bisschen klein ist. Ich habe das letzte Mal den Beamer größer in Erinnerung gehabt. Aber ich glaube, das sind zwei draus geworden. Ja? Deswegen ein bisschen kleiner, aber zwei. Ich sage euch einfach, was da steht. Also, ich möchte euch ganz kurz im Aufbau, in der Gliederung vom Hebräerbrief diesen Hauptgedanken aufzeigen. Wie wird das ganze Thema jetzt aufgebaut? Welche Rollen haben welche Kapitel und so? Ein kurzer Überblick, der rote Faden und wir gehen noch einmal durch den Hebräerbrief. Ist es der Hammer? Schon das zweite Mal? Und das in der ersten Einheit. Also, noch einmal. Schauen wir mal das an. Also, ich habe euch diesen Schlüssel, das ist ein Schlüssel und da ist ein Wort der Ermahnung, das ist, was da klein geschrieben ist, das ist, was ich gerade gemacht habe, das ist, was ich euch gerade gesagt habe. Der Hebräerbrief. Also, guckt mal, ganz, ganz viele Zahlen, insgesamt 13. Können wir uns merken? 13 Kapitel hat der Hebräerbrief. Und ich liebe es einfach. Wie gesagt, bin kein groß intelligenter Mensch. Und einfache Strukturen, einfache Dinge. Ich liebe die Zahl 3. Über diese Zahl habe ich über die Passionswoche jetzt gepredigt. Drei Leidensankündigungen, dreimal verraten werden, dreimal verleugnen, dreimal überliefern, jeweils drei Stunden am Kreuz, jeweils dreimal drei Stunden am Kreuz, drei Tage Auferstehung. Die ganze Heilsgeschichte Gottes, des dreieinigen Gottes, ist in der Zahl 3 verankert. Was für ein herrliches Geheimnis. Und deswegen liebe ich die Zahl 3. Ich kann bis 3 zählen. Ja? Zack, und dann habe ich einen Ratschluss Gottes in diesen 3 Punkten. Wunderbar. Und darum gliedere ich fast jeden Brief in 3. Ich mache es einfach, so einfach, wie es halt geht. Und der Hebräerbrief gibt mir auch die Möglichkeit, das so zu gliedern. Und die nächste Zahl ist die 7. Soweit kann ich auch noch zählen. Das ist meine auch zweite Lieblingszahl. Also, der Punkt ist der. Wir haben in den ersten 2 Kapiteln eine gewisse Einführung. Es ist eine Einleitung. Der Hebräerbriefschreiber bringt uns sozusagen Stück für Stück dem näher, um was es eigentlich geht. Und er nimmt eine Frage, die sehr, sehr prägnant und sehr präsent in der Gemeinde und sie ist und die für viel Verwirrung gesorgt hat. Und das war die Stellung Jesu. Wer ist er wirklich? Ist er wirklich Gott? Und wenn ja, wie kann es sein? Und die ganze Frage entzündet sich an der Frage der Engel. Dass Jesus niedriger war als die Engel. Und der Hebräerbriefschreiber nutzt dieses Thema, nutzt diese Frage und führt uns sozusagen hinein in das Thema und beginnt in dem Einstieg in den ersten zwei Kapitel über die Gottheit Jesu zu sprechen und zu erklären, warum Gott Mensch wurde. Warum ist er ein etwas niedriger für kurze Zeit gewesen als die Engel? Und das macht er. Dann kommt der zweite große Bogen und das ist das Herzstück vom Hebräerbrief. Ich weiß, dass wenn ihr Literatur lest, vielleicht Kommentare, dass man sagt, dass jeder Ausleger dann eine eigene Gliederung hat. Ja? Und ich mache es halt einfach. Aber Kapitel 3 bis 10 sehe ich als einen Hauptteil vom Hebräerbrief. Da steckt die Kernbotschaft. In diesem Abschnitt kommt Vers 8, Kapitel 8, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen. Da geht es darum, dass er erklärt, warum ist Jesus Gott Mensch geworden. Und dann sagt er, damit er ein Hohepriester für uns sein konnte. Das ist der einzige Grund, warum er niedriger als die Engel war. Er musste für uns ein Hohepriester werden. Aber wie könnte er für uns ein Hohepriester werden, wenn er nicht wie wir sind? Damit er alles nachvollziehen kann, alles nachspüren kann, damit er ja auch all die Schuld nehmen kann, damit er Blut hat zum Opfer. Der ganze Gedankengang, dass der Hohepriesterdienst Jesu ist in diesen Kapiteln 3 bis 10 in einer wunderbaren Art und Weise entfaltet. Und das ist das Herzstück. Und dann im Herzstück gibt es nochmal ein Herzstück. Ja? Also das zieht sich zusammen. Und dann kommt ein Abschluss, das sind 3 Kapitel, wiederum eine gute Zahl. Und da, nachdem er das entfaltet hat, kommt er zum Schluss und zeigt uns, wie wir darauf letztendlich reagieren. Was macht es mit uns? Und das hat was mit unserem Glauben zu tun. Und darum beginnt dieser Teil mit dem Glauben, mit der Definition von Glauben. Dass Glauben etwas ist, wovon wir überzeugt sind. Aber wir sehen es zwar noch nicht, aber es ist wahr. Und dann bringt er ein Beispiel und ein Vorbild und ein Zeugnis nach dem anderen, wo uns sagt, was bedeutet an das zu glauben? Wie glauben wir richtig eigentlich? Und er zeigt, dass die sowohl vom Alten Testament schon an diesem Bekenntnis festgehalten haben. Das ist nichts Neues. Beginnt ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dann geht er sozusagen durch und die letzten 3 Kapitel schließen es ab, bringen das auf den Punkt, fassen es zusammen und richten uns in gewisser Weise auf. Also in diesen 3. Ich mache nochmal, dass wir das sehen. Könnt ihr das von da hinten überhaupt sehen? Nee, gell? Ihr seht nur, da bewegt sich was. Ja. Könnt einfach nachher vorkommen und so ein bisschen betrachten. Ja. Übrigens, das könnt ihr haben. Als PDF, ich glaube, diese Folie gab es schon das letzte Mal. Also, das kann man alles kriegen. Aber das ist alles nicht wichtig. Darum geht's. Also, wie wird das entfaltet? In dem ersten Teil nochmal, der Einstieg ist, Jesus höher als die Engel. Das ist die Kernbotschaft in den ersten 2 Kapitel. Jesus ist höher als die Engel. Dann das Herzstück, dann eben Jesus ist der wahre Hohepriester. Das ist das Zweite. Ich wiederhole mich jetzt zwar, aber das mache ich nur, damit es vertieft wird, gell? Damit ihr es behält. Und das Dritte, Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So beginnt, oder nicht es beginnt, sondern da geht es darum, betrachtet den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte euch das nochmal vertiefen. Ist es kompliziert? Okay, ich hoffe, dass das nicht komplizierter wird. Ich habe das Ganze noch ein bisschen aufgedröselt. Ja. Ich verwende Wörter, die ich nicht mal selbst kenne. Ja. Also, Kapitel 1, wie macht er das? In Kapitel 1 zeigt er uns erstmal, dass Jesus wirklich Gott ist. Ein spannender Anfang, ein Anfang, der sehr, sehr ungewöhnlich ist. Man keine lange Vorrede, nochmal, da, zack, ist im Thema drin, eine Kunst. Er kann das. Also sofort ist er im Thema drin und zeigt die Gottheit Jesu. Und dann folgt dies in Kapitel 2 sofort, dass Jesus, dass dieser Gott, Mensch, Jesus, der Sohn Gottes, eben Mensch geworden ist. Und das ist im ganzen Thema, in der ganzen Entfaltung, warum Jesus niedriger als der Engel war. Das ist Kapitel 1 und 2. Wer hat schon den Hebräerbrief einmal gelesen? Gut. Wer mehr als zweimal? Wer weiß noch, wie oft muss man lesen, damit man einigermaßen gut kennt? 7-mal. Wer ist schon bei 7? Ich danke dir. Wir gucken jetzt nicht alle dahin, das ist peinlich. Ich unterrichte am Seminar bei uns Offenbarung und habe dann die Zahl 7 tauchte permanent Offenbarung auf. Und ich habe diesen Rat gesagt, das heißt, wenn man eigentlich einigermaßen sich mit diesem Buch vertraut machen will und anfangen zu studieren, muss man 7-mal gelesen haben. Und es gibt einen, der hat jetzt, ein Bruder, der hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, Willi, ich bin beim 7. Durchgang. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich habe es, entgleitet es mir. So, das 7-mal. Wenn ihr den Hebräerbrief schon gelesen habt, dann habt ihr hoffentlich die ganzen Kapitel so ein bisschen im Ohr oder vor eurem geistigen Auge, um was geht es in den Einzelnen. Das ist so Kapitel 1 und 2 im Fokus. Jesus ist Gott und dieser Gott wird Mensch. Dann geht es Folgendes. Dann geht es in den Hauptteil hinein. Dieser Gedanke führt uns zu der nächsten Entfaltung. Und in gewisser Weise ist das die Überleitung. Eine interessante Art und Weise, wie Hebräerbrief den Hohepriesterdienst Jesu zur Sprache bringt. Kapitel 3 sagt er, hat das was mit Mose zu tun. Wie kommt er jetzt auf Mose? Weil durch wen kam das Gesetz? Durch Mose. Und er muss aufzeigen, dass der Hohepriesterdienst Jesu erhabener ist als der Priesterdienst, den Mose eingeführt hat. Darum beginnt er jetzt wo? Bei Mose. Eine spannende Angelegenheit. Und er redet dann über Mose, dass er ein Haus gebaut hat, Jesus auch ein Haus baut und sagt, was ist besser? Und wo wollt ihr gerne mitbauen? Wo wollt ihr gerne daran teilhaben? Und so beginnt er wieder bei Mose. Eigentlich, was macht er? Er geht zurück zum Alten Testament und holt sie da ab und sagt, okay, ihr habt Schwierigkeiten, es zu verstehen, schauen wir es als das einfach nochmal an. Dann sagt er Folgendes, Kapitel 4, sagt er, was war das Ziel von Mose? Was wollte Mose erreichen? Wozu hat Gott Mose gesandt? Und wohin sollte das Ganze führen? Und er sagt, in die Ruhe, oder? Das Ziel ist doch, Mose soll das Volk, das Haus, das ihm anvertraut, in die Ruhe Gottes bringen, ins verheißene Land, in ihr Erbe, richtig? Könnt ihr von der Logik mir folgen? Das ist die Angelegenheit. Und dann sagt er, aber Jesus bringt uns in die wahre Ruhe. Jesus ist der bessere Mose und Jesus hat die bessere Ruhe. Er folgt im Prinzip dem Gedankengang der Entfaltung der Offenbarung Gottes durchs Alte Testament und zeigt, dass Jesus erhabener ist als das alles. Um ihre Gesinnung und ihre Gesinnung wieder zu entfachen, ihre Liebe und ihren Glauben wieder zu ermutigen. Dann kommt das Herzstück im Herzstück. Dann kommt das in einer wunderbaren Art und Weise, entfaltet er in Kapitel 5, in Kapitel 6 und Kapitel 7 entfaltet er, dass Jesus der wahre Melchisedek ist. Warum? Wie kommt er jetzt auf Melchisedek von Abraham über die Ruhe? Weil die Priesterordnung, nach der Jesus dient, nicht die Priesterordnung Moses und Aarons ist, sondern das ist eine komplett neue Priesterordnung. Und die ist höher, erhabener, wahrhaftiger und letztendlich vollkommener als das, was in Schatten und Bildern ja, okay. Ich weiß, dass manche Hersteller ihre Dinge so programmieren, dass nach der Ablauf der Garantie das Ding nicht mehr funktioniert und man ein neues kaufen muss. Dass ihr schon so fahrt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Die Batterien so geladen, dass sie dann ausgehen. Ich bin gleich fertig, ich beraub euch da nicht. Also, im Zentrum die Erhabenheit des Priesterdienstes Melchisedeks. Das ist Jesus. Darum, und jetzt noch vor der Pause, noch dieses kleine Anliegen. Und zwar, dem folgen nochmal 3 weitere Kapitel und die beschreiben Folgendes. Sie sagen uns, dass das, was Jesus mit diesem Hohepriesterdienst nach der Art des Melchisedeks bringt, es ist weit besser als alles, was war. Und dann spricht er immer wieder, ein Begriff, der sich im Hebräerbrief ständig wiederholt, ist besser. Und wisst ihr, ich liebe das. Ich weiß, wir Christen müssen demütig sein und genügsam sein und mit wenig uns zufrieden geben. Aber an diesem Punkt, wehe euch, uns wird etwas Besseres verheißen. Und er sagt, guck mal, wir haben ein besseres Opfer. Wir haben einen besseren Priester. Wir haben einen besseren Tempel. Wir haben ein besseres Zelt. Wir haben alles besser. Wir haben einen besseren Bund. Wir haben bessere Verheißungen. Und nachdem er besser aufgezeigt hat, dass alles besser ist, sagt er, Freunde, warum das Alte nehmen, wenn etwas Neues da ist, oder? Das liegt doch in uns, eigentlich in unserer Natur. Ich ganz ehrlich, ich kriege ein neues Handy, denke ich, nicht schlecht, voll gut. Zack, kommt eins auf den Markt, was besser sein soll. Welches will ich haben? Wenn schon bei einer natürlichen, unwichtigen Dingen wir das Bessere wollen. Wieso wollen wir bei geistlichen Dingen das Schlechtere immer wählen? Das Unvollkommene, das Schwache. Ich möchte mit euch darüber nachdenken. Es gibt Gründe, warum wir das lieber haben wollen. Aber der Hebräerbrief sagt, lasst uns doch nach den besseren Dingen trachten. Die sind doch besser. Damit man aber das als besser findet, was müssen wir tun? Ja, wir müssen verstehen, dass es besser ist. Wenn wir nicht verstehen, dass es besser ist, werden wir es nicht wählen. Also um das zu verstehen, was muss man dann tun? Nicht träge im Hören werden. Sich mit den Dingen beschäftigen, mal tiefer gehen, mal das Bessere genauer anschauen, mal den Weg zu Ende denken. Warum ist es denn besser? Nach der Pause noch den letzten Block, okay? Also, 5 Minuten, ich hoffe, ihr kommt zurück.